Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Willkommen zur Demexco Sonderedition von What's Next Agencies, die in Kooperation mit dem Creativity Summit entstanden ist. Das Creativity Summit, das war dieses Jahr zum allerersten Mal auf der Demexco-Bühne am Start und wurde initiiert vom BVDW und dem Deutschen Digital Award. Das ist der Kreativ Award des BVDW. Anke Herbener auf der einen Seite, Vizepräsidentin des BVDW, und auf der anderen Seite Matthias Maurer, Gründer und Geschäftsführer von Larett, haben dieses wunderbare Baby ins Leben gerufen. Und zwar gemeinsam mit dem Demexco-Team, um dem Thema digitaler Kreativität eine Bühne zu geben. Und zwar sowas von eine Bühne mit ganz vielen großartigen SpeakerInnen. Die beiden haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, dieses wunderbare Format in einem Podcast zu verlängern, die Gespräche zu vertiefen. Ich habe dann einige spannende SpeakerInnen hier eingeladen in den Podcast und ihr kommt jetzt in den Genuss, die unterschiedlichen Perspektiven auf die Zukunft der Agenturen zu hören. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Aber bevor ihr denkt, das ist hier zu Ende, nein, denn der Creativity Summit sucht für nächstes Jahr noch einen Sponsor. Das heißt, wer auch immer sich jetzt angesprochen fühlt, meldet sich einfach bei Anke und Matthias. Viel Spaß!
Hallo Adil, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich mega, dass wir heute den Podcast hier von der Demexco machen. Du bist der Erste, du sitzt im Podcast Van zusammen.
Große Ehre.
Genau, um 9.15 Uhr, leider nicht 9:16 Uhr, wie du es dir gewünscht hattest. Ganz lustiger Zufall auf jeden Fall. Ich habe gedacht, als ich das Programm las und das Panel What the Fuck Influencer Marketing, ich sag mal sinngemäß, wohin geht da eigentlich die Reise? Was bedeutet vor allem auch das Thema KI natürlich für das ganze Thema Influencer-Marketing? Deswegen habe ich gedacht, gibt es wahrscheinlich keinen besseren, als mit dir darüber die nächste halbe Stunde ein bisschen zu plaudern. Freue mich sehr, dass du da bist und lass uns doch mal so gleich einen Blick da reinwerfen. 2020, wenn ich mich richtig erinnere, hast du Infludata gegründet, ein halbes Jahr später dann die Influencer-Marketing-Agentur WeCreate. Wie blickst du so auf die letzten 4 Jahre, kann man ja schon sagen? Ich meine, zum Start war natürlich Corona, das war wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders als ursprünglich geplant. Aber wie blickst du so auf die letzten Jahre zurück?
Ja, ist ziemlich witzig, wie viel sich dann doch getan hat in der kurzen Zeit. Du bist ja länger in der Branche und schmunzelst aber dann wahrscheinlich.
Das gibt es auch erst seit 2020.
Na dann. es ist schon verrückt. Es ist echt eine spannende Branche. Ich bin ja total branchenfremd da irgendwie reingerutscht, mehr oder weniger, und auch ohne Masterplan, wenn ich ehrlich bin, kind of happened, weil wir mit Infodata 2019 zusammen mit meinem Co-Founder die ersten waren, die TikTok-Daten analysieren und kuratieren. Und auch das ist ehrlicherweise aus der Not heraus geboren, weil wir Infodata gelauncht haben und das jetzt nicht so mega innovativ war mit Instagram. Das haben wir auch gemerkt. Und zwar das Marktfeedback, und dann haben wir uns andere Plattformen angeschaut und dann ist es eben so, als Neuer ist man vielleicht schneller bei anderen Plattformen, und dann hatten wir diesen Vorsprung bei TikTok und war es irgendwie meine Aufgabe zu überlegen, was können wir denn auch machen außer Software, weil ich jetzt nicht nur irgendwie Software vermarkten wollte. Und so ist dann die Idee geboren, erst Creator zu managen, datenbasiert. Ich glaube, da waren wir das erste Artist Management damals und haben dann den Pilotcase gemacht mit Younes und der ging durch die Decke, und dann ist danach Geschäftsmodell um Geschäftsmodell entstanden, und das war ja noch bevor es überhaupt TikTok-Werbung gab. Also man konnte eigentlich nur organisch posten in den Anfangstagen, und es war eine witzige Zeit und schön zu sehen, wie sich das Business, die Plattform, aber auch alle Player in dieser Bubble professionalisieren, entwickeln und die Bubble auch deutlich größer wird. Also wenn wir jetzt mit Kunden sprechen, dann ist es seltener so, dass sie jetzt nur uns für TikTok einbuchen, sondern dann geht es halt schon darum, dass sie ihre Marke verjüngen wollen oder ihre Markenstrategie anpassen wollen oder plattformübergreifend mit allem, was mit dem Smartphone zu tun hat. Und das ist ja nicht mehr nur TikTok oder Videocontent. Partner suchen, mit denen sie langfristig arbeiten können. Und das macht uns dann auch mehr Freude, weil wir dann nicht mehr nur rein für eine Produktion oder für Influencer-Marketing eingekauft werden.
Wie groß seid ihr mittlerweile bei WeCreate?
Wir sind 85 in Hamburg und remote. Ich würde sagen, die Hälfte davon arbeitet in Hamburg. Und dann nochmal knapp 10, 12 in Wien. Dann noch ein paar Freelancer, die programmieren bei der Software. Aber ja, insgesamt bald 100. Also ist es schnell gegangen. Davon aber nur ein Drittel in der Agentur und die anderen 2 Drittel sind verteilt auf unser Creator-Management, auf die Entwicklung von Büchern. Wir haben 6 Mitarbeiter im Verlag, wir entwickeln Bücher mit Creatern, aber auch anderen Autorinnen, die uns spannend finden, weil wir sie Social Media-wise besser beraten können als jetzt die konventionellen Verlage, die natürlich noch ein bisschen altbacken unterwegs sind. Wir entwickeln Kartenspiele, wir entwickeln haben die 916 Awards gemacht letztes Jahr und wiederholen die jetzt gerade. Also wir sind relativ breit umgestellt und definieren uns mittlerweile lange nicht mehr als Agentur, sondern als Unternehmen in der Creator Economy, das auch Agentur ist.
Lustig, dass du das sagst. Ich habe mit dem Tobias Schiebeck von We Are Era ja auch einen Podcast gehabt. Da haben wir ein bisschen auch über dieses ganze Thema Creator Management gesprochen, weil er eben auch gesagt hat, und das ist ein wesentliches Standbein von We Are Era zu sagen, es geht nicht nur darum, irgendwie Brands die richtigen Influencer und Creator ranzuschaffen, sondern eben auch die Creator selber zu pushen, was zurückzugeben, sie auch zu entwickeln, letztlich auch über beispielsweise, wie du es eben erzählt hast, Buchprojekte und ähnliches. Das finde ich auch spannend, dass du sagst, wir haben eigentlich den Schritt, also wir haben uns weiterentwickelt, wir sind nicht nur Agentur, sondern wir sind einfach ein Player in dieser Content-Creator Economy und mit eben auch vielen anderen Geschäftsfeldern, die sich da rein entwickeln. Also das finde ich eine spannende Erkenntnis. Was würdest du sagen, sind gerade so, ich meine, What's Next Agencies, alles dreht sich um Veränderungen, Transformationen, den Blick in die Zukunft. Was sind so die Themenfelder, die dich, die euch, die auch die Community gerade umtreiben?
Ja, also vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ehrlicherweise finde ich auch deine eigene Philosophie oder deine eigene Herangehensweise an die Fragestellung, wie definieren sich Agenturen eigentlich oder wie sollten sie sich definieren, das ist super spannend und hat auch uns mit geprägt. Das kann ich dir da als Feedback geben.
Wow.
Ja, weil du ja oft in einem Podcast die Frage aufwirfst, wie sieht eigentlich das Agenturgeschäftsmodell von morgen aus und wie kann man als Agentur innovativer arbeiten, als am Ende Dienstleistungsmodelle Zeit versus Geld zu verkaufen und zu entwickeln und dem Kunden eine Value Proposition anbieten, die darüber hinausgeht. Und das versuchen wir auch, noch nicht so weit wie du, ehrlicherweise. Wir können vielleicht zur anderen Stelle nochmal sprechen. Aber das finde ich total beeindruckend, weil du die Frage für dich ja beantwortet hast. Wir müssen ein Problem für den Kunden lösen und das irgendwie bepreisen. Das muss über Zeit gegen Geld hinausgehen. Und wir haben die Frage ein bisschen anders beantwortet. Wir haben gesagt, wir wollen dann bewusst nicht so schnell wachsen wie jetzt irgendwie ein Social Match oder ein Intermate, sondern die bauen andere Geschäftsmodelle, die wir uns zutrauen, durch den Zugang zum Markt, durch das Verständnis für die junge Zielgruppe, für die Creator und so weiter. Aber darauf will ich nochmal hinweisen für alle, die hier zuhören und selber überlegen, okay, was bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich und wie kann das Ganze ein bisschen effektiver sein, als am Ende irgendwie einen Einkauf zu pleasen, weil es ist ein Riesenproblem, das wir sehen, dass am Ende nicht das beste Produkt gewinnt bei einem Pitch, sondern dass am Ende der Einkauf drauf schaut und sagt, okay, eure Audi-Rate ist an der Stelle zu hoch oder sowas oder ihr sitzt da zu viele Stunden drauf und das finde ich irgendwie schade, weil am Ende spielen uns auch Kunden dann ja nicht das beste Produkt oder die beste Zusammenarbeit. Aber das nur kurz dazu. Zu der anderen Frage, beobachte ich den Markt natürlich ja auf vielen Ebenen sehr, sehr genau und finde die Entwicklung sehr, sehr spannend. Ich glaube, das größte und disruptivste Thema wird das Thema AI und wie sich Content Creation verändert. Einerseits für Creator, die immer mehr mit Tools arbeiten, also auch die Creator, die bei uns im Portfolio sind, tun es noch nicht komplett, wenn ich ehrlich bin, aber sie sollten auf jeden Fall ChatGPT nutzen, auch für Ideenrecherche, Skript-Erarbeitung, Content-Uploads, Community-Management, also passiert gerade relativ viel. Ist noch alles noch nicht so rund, wie wir auch wissen, aber ich glaube, in ein paar Jahren werden wir da soweit sein, dass es beinahe alternativlos wird, solche Tools zu nutzen, um sich selbst zu skalieren. Und selbiges gilt natürlich für die Content-Creation. Also wir sind auch beteiligt an der Produktion, da haben wir ein Joint-Venture, auch da ein kleines Team, auch das werden wir bewusst nicht größer machen, weil ich in dieser Phase für gefährlich halte, zumindest fahrlässig oder mutig, in der Produktion ein großes Team aufzubauen, wenn man sich überlegt, wie disruptiv auch da die Entwicklung ist. Und wie sieht Content Creation in 2 Jahren aus? Ich weiß es nicht, weil ich nicht so tief drin bin, aber ich glaube, es wird nicht so viel damit zu tun haben, wie es gerade ist. Und ich weiß, dass die Plattformen selbst auch Tools entwickeln, die immer besser werden. Und auch da wird, glaube ich, noch einiges kommen, was zumindest das, was wir heute UGC nennen, deutlich verändern muss. Und deshalb, glaube ich, wird sich der Markt ein Stück weit segmentieren in das Buying von Creatoren, die immer Daseinsberechtigung haben durch die Art von Content, wie sie machen, durch die parasoziale Beziehung, die Community hat mit ihnen, durch die Community, die sie mitbringen, durch die Glaubwürdigkeit. Und das konvertiert natürlich auch, das wertet Marken auf, macht sie bekannter, macht sie sympathischer, bringt sie in Communities, in die sie sonst nicht so einfach kommen. Das ist ja die Power von Creator-Marketing und Markenkooperation. Auf der anderen Seite gibt es Marken, die gerade auch für Lower Funnel, für Performance immer wieder neue Impulse brauchen, Content-Pieces für Produktlaunches, Content benötigen, den sie, glaube ich, in ein paar Jahren nicht mehr über UGC-Plattformen oder kleine Creator einkaufen werden müssen, weil die Entwicklung einfach so rasant gut ist. Und ich da jedes Mal in Awe bin, wenn ich sehe, wie viel besser das ist als vor einem Jahr. Und wenn das so weitergeht, dann Weiß ich nicht. Also dann können wir wahrscheinlich dieses Gespräch in 3 Jahren führen von, na gut, wir sind ja bei Hamburg, aber theoretisch auch von Köln und Hamburg.
Ja, das mache ich gar nicht mehr selber. Also das wird ganz anders laufen. Nee, aber ich bin bei dir, ne? Das ganze Thema UGC, also eine Gartner-Studie hat ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie der Zeitraum war, ne? Aber binnen kürzester Zeit werden 25% der Umsätze in der Creator Economy KI-basiert stattfinden. Das ist ja total irre, ne? Wenn man überlegt, dass alles, was man dann konsumiert, oder zumindest ein Viertel, in allzu naher Zeit KI-basierter Content ist.
Und ja.
Da vielleicht auch nochmal die Frage, du hast gesagt, ne, wenn sie es nicht schon tun, dann sollten sie es jetzt bitte unbedingt tun, sich mit ChatGPT auseinandersetzen, sich die Skripte darüber zumindest im Sparring auch mitschreiben lassen. Was, also braucht es überhaupt noch Influencer? Wie sehen die aus? Was können die dann für Marken tun, wenn sie also entweder KI-basiert sind oder noch originär?
Ich glaube, es wird sie immer brauchen, weil sie jetzt über die letzten Jahre eine so starke Bindung aufgebaut haben, ihre Communities so ein starkes Vertrauen haben, dass es fahrlässig wäre, als Marke nicht auf sie zu setzen. Und da geht auch noch deutlich mehr. Also ich bringe mal das plakative Beispiel an jeden in der Branche, dass es mich irgendwie wundert, warum bis heute noch nie jemand bei uns angefragt hat, mal einen TV-Spot zu drehen mit Herrn Anwalt, weil wir wüssten, das würde funktionieren. Wir haben dazu ganz viel Marktforschung, auch Erwachsene kennen Herrn Anwalt oft genug. Und selbst wenn sie ihn nicht immer kennen, dann ist ja auch dieser Moment mal gemeinsam vor dem Fernseher, oh mein Gott, Herr Anwalt im Fernsehen. Und dass es das noch nicht gab, weil wir wüssten, es würde Wellen schlagen, es würde funktionieren, es wird auch darüber berichtet, dass das sich niemand getraut hat in den letzten Jahren, obwohl wir wissen, dass 91% der 14- bis 27-Jährigen in Deutschland Herr Anwalt kennen. Und dann, klar, dann flacht die Kurve natürlich ab oder geht runter. Aber es sind immer noch genug, um zu sagen, es macht doch Sinn. Also, und wie oft hat man da irgendwie ein Skript, in dem man einen Anwalt oder wen auch immer, jemand, der vom Anwalt gespielt werden könnte, einbauen kann. Deshalb glaube ich, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und du weißt es selbst, wie lang sich dann doch oftmals die Mühlen in der Branche drehen, bis man nicht nur neue Plattformen verstanden hat, sondern auch neue Mechaniken oder auch das ganze Konzept der Co-Creation, also des Marken sich trauen, gemeinsam mit Creatern was zu entwickeln. Ob es jetzt Produkte sind oder ob man sie einsetzt als Testimonial, ist dann nochmal die zweite Frage. Aber ich glaube, das ist noch lange nicht ausgereizt und da wird noch ganz viel passieren. Und wie jetzt beispielsweise Pamela Reif immer wieder dann doch in Mainstream-Medien eingesetzt wird oder jetzt mit Stefan Raab beispielsweise bei der Kooperation. Stefan Raab vielleicht selbst ist ein gutes Beispiel, weil er dann auch doch auf Social Media gesetzt hat bei seinem Comeback und dass er auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Also von daher glaube ich, die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Die Geschichte der Creator, der Communities und vor allen Dingen der gemeinsamen Co-Creation zwischen diesen einzelnen Parts.
Aber sag mal, wenn jetzt 25% der Influencer-Marketing-Umsätze KI auf KI-basierten Content oder KI-generierten Content basieren, können dann nicht ganz viele Creator einpacken? Weil, also braucht es die dann noch? Und es braucht nur, du hast eben zu Recht Pamela Reif und so weiter erwähnt, Stefan Raab. Das sind ja die Heroes, also das sind die absoluten Helden. Also werden wir da eine Veränderung sehen im Creator-Markt?
Eine Veränderung sicherlich. Also irgendwann gab es keine Veränderung in den letzten 4 Jahren, in denen ich jetzt in der Branche bin, die wirklich signifikant ist. Also am Ende kämpfen wir alle um Aufmerksamkeit. Und ob diese Aufmerksamkeit auf diesen Digital Devices, die wir gerade nutzen, die sich Smartphones nennen, dann generiert wird oder gewonnen wird von einem realen Menschen oder einem KI-generierten oder auch einem Meme. Es gibt ja auch immer mehr so Stands auf TikTok, also Standbilder, bei denen man dann nach rechts swipen kann. Und das können ja auch Memes sein. Das ist dann am Ende, oder die Gewichtung dieser Verteilung, die entscheidet dann am Ende, wie viele neue Menschen es schaffen, diese Aufmerksamkeit zu gewinnen und nach oben gespielt zu werden. Und das wird sich sicherlich verändern, das stimmt. Ich glaube nicht mehr an diese 25%, weil diese Gartner-Studie ja vor der Wirtschaftskrise war und deshalb natürlich auch weniger in Technologie investiert wird und das verlangsamt alles. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das ja schon in 2 Jahren 25% sind. Aber wenn es 2030 dann 25% sind, dann ist es immer noch beeindruckend innerhalb so kurzer Zeit. Und das wird kommen und es wird schwerer, nach oben zu gelangen. Das ist aber auch jetzt schon so. Also wir haben jetzt noch so ein gewisses Zeitfenster, vielleicht von noch 1-2 Jahren, in denen auch Shorts nochmal ein krasser Multiplikator sind, total unterschätzt, auch von Unternehmen, dass die Shorts noch nicht nutzen, obwohl man ja im Grunde ja alles recyceln kann, was man macht. Und ich meine, als Beispiel unseren Kunden Wagner, der einfach alles, was er für TikTok konzipiert, auf unseren Rat hin auch recycelt auf YouTube Shorts. Und siehe da, 2 Jahre später sind sie dort deutlich erfolgreicher als auf TikTok. Und dieses Vertrauen oder diesen Mut, Inhalte zu recyceln, weil sich die Tonalitäten der Plattform dann doch weniger unterscheiden, als man denkt. Also, dass man für jeden Kanal eine individuelle Strategie macht und da so dogmatisch rangeht, halte ich für ehrlicherweise gefährlich oder zumindest nicht nötig. Vor allem YouTube Shorts und TikTok sind sich näher als jetzt zum Beispiel Instagram und TikTok. Und da kann man viel recyceln. Aber genau, zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass es jetzt immer wieder neue Zeitfenster geben wird durch neue Plattformen, ob das jetzt Software ist oder Hardware, ist beinahe sekundär. Aber diese Zeitfenster werden sich auch wieder schließen. Also die neuesten Stars auf TikTok, nehmen wir mal an, Kim is in the Mood oder Levi Panel, die haben zwar jetzt ihre 400.000-500.000 Follower, aber was sind 400.000-500.000 Follower im Vergleich zu den Creators der ersten Generation? Nichts, trotzdem haben sie deutlich mehr Views. Das ist natürlich auch etwas, was sich verändert hat. Ne? Ja, aber Follower zu gewinnen ist sehr, sehr schwer geworden. Und das ist natürlich auch das Dilemma neuer Plattformen, dass man sich die Reichweite immer wieder neu verdienen muss. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass ein Levi oder eine Kim is in the Mood in einem Jahr noch ihre 700.000-800.000-900.000 Views haben im Schnitt, wenn nicht gar mehr, sondern sie müssen sich die Reichweite immer wieder neu erkämpfen. Genauso wie die Creatoren der ersten Stunde mittlerweile strugglen. Also ich kann mich erinnern, wir haben ja 2,5 Jahre mit Yunus gearbeitet und ihn noch dahin gebracht, wo er ist. Das kann ich auch so öffentlich so bold sagen. Mittlerweile ist er lange nicht mehr auf Platz 1 in den Views, sondern in unserem Ranking, das wir jeden Monat machen mit OMR, eher so Platz 7 bis 13, 14. Aber der hat in gemeinsamer Zeit immer auf Platz 1. Also es ist wirklich schwer, diesen Hype auch zu halten. Und das sorgt natürlich auch wieder für Druck bei allen Creatoren, sich mal wieder neu erfinden zu müssen. Und Marken genauso.
Absolut. Du hast ja auch vorhin angesprochen, nur dieses Thema, wie bringen wir eigentlich Marken und Creator so zusammen, dass das auf Augenhöhe funktioniert und sozusagen nicht, ich sag mal, die alte Sichtweise so, wir würden gerne in dem und dem, in der und der Community, Subculture dies und jenes machen, kannst du das bitte für uns machen, was kostet ein Einsatz, Dankeschön, ne? Also, sondern wie ist so dein Blick drauf, wie viel dieser Partnerschaft auf Augenhöhe, dieser wirklich coolen, agilen, mutigen, out-of-the-box gedachten Content-Creation siehst du in dem Bereich? Oder woran hapert es vielleicht auch?
Ja, ich glaube, da kommen ein paar Punkte zusammen. Also ich auch glaube, da ist es wieder Vertrauen. Also traut man sich mit einem Creator oder einer Agentur hinzusetzen, bevor schon steht, vielleicht auch schon das Produkt steht. Also es wäre natürlich dieses Endlevel, wenn man sich traut, das Produkt gemeinsam mit entweder Playern, wie wir es sind, oder auch Creatern zu entwickeln und dann wirklich auf Augenhöhe in die Communities reinzugehen. Ich glaube, dass das am besten funktioniert, weil man dann auch am kredibelsten in die Kommunikation gehen kann und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter an bestimmte Creator, die sehr selektiv sind, überhaupt erst rankommt. Also ich nehme als sehr schwieriges Beispiel in der Zusammenarbeit, das ist gar nicht respektierlich, meine ich Malte Zierden, der ja auch bei uns im Management ist, der ist super picky, der muss auch picky sein, weil er sich als Tierschützer definiert und dementsprechend 95% der Anfragen, die wir bekommen, gar nicht zu ihm passen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass sie viel zu spät kommen. Und wenn dann mit schon einer Idee oder einer Kommunikation oder einem Briefing gar an uns herangetreten wird, dann funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, eigentlich müsste man sich 2 Schritte vorher mal hinsetzen, wenn man mit ihm zusammenarbeiten will. Und ich kann sagen, die Kampagnen, die wir gemacht haben, die sind absolut beeindruckend, weil die Community so ein unfassbares Vertrauen hat, dass im Grunde, wir sagen bei uns immer, alles, was er macht, das wird zu Gold. Alles, was er anfasst, wird zu Gold. Das ist echt beeindruckend. Aber trotzdem funktioniert es super selten, dass Marken überhaupt mit ihm zusammenarbeiten können. Und das liegt ihm daran, dass es nicht wirklich auf Augenhöhe ist und dass man viel zu spät anfragt. Und dann kann die Marke noch so wertig sein, wenn da dazwischen irgendwie 2 Agenturen sind. Das passiert ständig. Das ist nicht nur eine, sondern 2 Agenturen. Eine Lead-Agentur, dann eine Social-Media-Agentur und dann, okay, lass mal was mit Malte machen.
Dann ist eigentlich das Korsett so eng, dass Malte das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr Creator sein, sondern bin nur noch Erfüllungsgehilfe eurer Idee.
Genau, weil es dann um irgendeine Kommunikation geht, wie man jetzt eine Lebensversicherung an den Mann bringt. So, keine Chance. Aber es gibt ja sicherlich Probleme, auch in Maltes Welt, die passen würden zu einer Versicherung, zu einer Bank, zu was auch immer, bei dem man sich eben 2 Schritte vorher mal Gedanken machen könnte, okay, was ist ein reales Problem mit deiner Bubble? Wo würdest du dich denn wohlfühlen? Und kann wir auf Basis dessen, haben wir Produkte im Portfolio, die wir jetzt aus der Schublade kamen, die passen zu dir und deiner Community, bei denen du dich wohlfühlst, eine Geschichte zu erzählen? Oder kann man gemeinsam ein Produkt schaffen? Und das passiert, ich weiß nicht, wie du es so wahrnimmst, aber ehrlicherweise selten bis nie in meiner Bubble. Das finde ich schade, weil ich glaube, da ist die Power. Und man sieht es ja an Marken wie VitaVate, die von Unibev gegründet wurden. Unibev hat nichts anderes als mit Creatoren wirklich von Schritt 1 an Produkte zu entwickeln. Und die entwickeln Drinks, die relativ schnell auf 8-stellige Umsätze kommen. Und als Firma haben die sich extrem erfolgreich entwickelt jetzt in den letzten Jahren. Und das sehen natürlich auch andere Player. Und gleichzeitig müssen die jetzt, nehmen wir mal das Eistee-Segment, das ja komplett durchgeschüttelt wurde in den letzten 5 Jahre, müssen dann irgendwann große Player wie jetzt Nestle den Markt verlassen, weil sie merken, okay, kommt so viel Buzz von verschiedenen Playern und Coca-Cola macht dann viel mit Fuse, aber dann kommen auf einmal neue Creator-Marken wie Brate in den Markt und 24 Tim macht jetzt was mit Lipton Ice und auf einmal werden Marktanteile hin und her geschoben in einem Markt, der vorher irgendwie 10, 15 Jahre stillstand und Nestle hat den Markt jetzt verlassen. Also es müsste eigentlich ein Warnsignal sein für andere zu sagen, okay, vielleicht sollten wir das Thema Creator Economy nochmal ein bisschen genauer anschauen und nicht erst mit dem Briefing an Creator rantreten, sondern zwei Schritte vorher mal mit einer Agentur sprechen, die irgendwie Marktinsights hat, solche Produkte auch entwickeln kann und dann zu überlegen, was kann man da gemeinsam entwickeln und welche Geschichten kann man glaubwürdig erzählen.
Das bringt mich zu der Frage, dass wir nochmal auf dein Agenturmodell, auf WeCreate gucken, ne? Und die Frage, du hast ja vorhin gesagt, es geht nicht darum, also wir stürzen uns jetzt nicht auf die Content Production, weil also zumindest hast du gesagt, würdest du jetzt nicht wahnsinnig viel Geld investieren, wer weiß, wo dieser Bereich der Wertschöpfung in 2 Jahren steht. Jetzt hast du auch gesagt, naja, Ideenentwicklung, also eigentlich sollten das Brands mit Creatern zusammen machen. Was bleibt denn dann noch für eine Agentur? Also wahrscheinlich viel, sonst werden nämlich 100 Menschen bei WeCreate, aber was sind so die Angebotsfelder und wo siehst du auch für euch Potenzial, spannende neue Entwicklungen? Also in welche Richtung willst du, wollt ihr WeCreate entwickeln?
Ja, das ist...
Mehrere Fragen in einer.
Ja, das hast du sehr gut erkannt. Ja. Das ist Segen und Fluch. Also der Fluch dessen, was wir tun, ist natürlich, dass wir bis dato noch nicht dazu gekommen sind, irgendwas richtig groß zu skalieren. Der Segen ist, dass wir ganz, ganz, ganz viel lernen, weil wir eben so vielschichtig unterwegs sind. Und wir machen jetzt gerade zum Beispiel einen Piloten, dass im Rahmen dessen wir einen lokalen Food-Truck dabei unterstützen, der aber erfolgreich ist. Also wir haben auch schon 4 Locations, jetzt international zu skalieren und Franchise-Modell aufzubauen. Und der ein oder andere von den Zuhörern wird vielleicht Glückspilz kennen. Absolutes Best Practice. Also wer verstehen will, wie man als lokaler Laden, auch die haben mittlerweile 4, 5 Läden, Social-Media-Content auf ein anderes Level bringen kann, der sollte sich Glückspilz anschauen. Also absolut beeindruckend, was für Geschichten die erzählen und da Charaktere bauen und so. Und damit dann auch eine Markenbekanntheit erreichten in kürzester Zeit und wahrscheinlich eine Sympathie, von denen andere Player in dem Segment, in dem Food-Segment träumen. Und da, glaube ich, wird noch ganz viel gehen. Deshalb bin ich sehr gespannt auf diesen Piloten, weil das wäre dann auch ein Produkt für sich, das dann auch nicht wirklich gefährdet werden kann von AI. Weil lokal in einem Food-Truck mit einer Wachstumsstrategie dann Content zu machen, das wird es, glaube ich, in 5 Jahren auch noch händisch geben. Und deshalb schauen wir uns solche Modelle an. Und ansonsten sind wir sehr opportunity-driven. Also wenn wir bestimmte Marktentwicklung sehen, nehmen wir das Thema Buch, weil wir das 4. Mal dann große Verlage mit unseren Creatoren Bücher umgesetzt haben und das 4. Mal die Creator danach so meinten, ja, war eher so, meh, weil weder verstehen die Verlage mich noch meine Community noch, können sie es vermarkten. Also die investieren dann auch nicht in TikTok-Ads. Dann denken wir uns natürlich schon, okay, dann schauen wir uns das Segment doch mal an und wäre es etwas, wo wir uns platzieren können und selber ein Businessmodell entwickeln. Und ein Jahr später schreiben wir 6 Bücher und haben 6 Mitarbeiter, unter anderem mit Malte, Herr Anwalt, Professor Finanzen, aber auch Jasmina Kunke, Quattromilf, also auch ein bisschen außerhalb unserer Bubble, launchen wir jetzt Bücher. Und das ist eigentlich unsere DNA. Also wir versuchen gar nicht, ein Businessmodell auszureizen, sondern eher mit dem Markt zu gehen und dann schneller zu reagieren als andere und einzelne kleine autarke Units zu bauen, die im besten Fall dann auch irgendwann in der GmbH ausgegliedert werden können oder auch ein Joint Venture, um sie dann als standhaftes, nachhaltiges Geschäftsmodell innerhalb der Creator Economy zu platzieren. Das ist eigentlich unsere Vision.
Ich finde Opportunity-Driven auch eigentlich ganz schön, so als Mindset und Teil des Geschäftsmodells, also gerade in einem Bereich, der sich so schnell wandelt und dann diese Agilität auch zu haben, zu sagen, es ist jetzt einfach ein kleiner Satellit und mit dem probieren wir Sachen aus und wenn das fliegt, dann können wir es zur Not auch ausgliedern als GmbH. Was heißt zur Not? Also idealerweise. Wie würdest du das, wenn wir jetzt sagen würden, wir bauen, keine Ahnung, 3 bis 5 Angebotsfelder. Also was sind eure Kernkompetenzen, eure Leistungen? Bekommt ihr nur das Geld von den Brands und den Marketingverantwortlichen oder auch von Creatoren? Also klar, du hast jetzt Buch gesagt, das ist nochmal eine ganz andere Erlösquelle. Also so, ich sag mal, platt formuliert, welche Art von Erlösquellen gibt es in eurem Geschäft in der Creator Economy?
Also aktuell, da kann ich offen drüber reden, haben wir ungefähr die Hälfte des Umsatzes. Ja, so 45% des Umsatzes machen wir Außenumsatzes, ungefähr 11 Millionen. Letztes Jahr haben wir gemacht mit dem Agenturgeschäftsmodell. Und das beinhaltet dann von Kampagnenumsetzung zu Kanalbespielung hin zu Produktion, hin zu Beratung verschiedene Geschäftsmodelle. Das vom
Matchmaking wahrscheinlich, ne? Zwischen den einzelnen Creatoren und den Brands?
Ja, Matchmaking gar nicht so viel. Also schon so, dass wir dann in der Regel im Lead sind, dann auch für die Kampagnenumsetzung oder Kanäle komplett betreuen. Oder größere Kampagnen umsetzen im letzten Jahr oder ja nicht dieses Jahr. Du waren die größten beispielsweise für Hochland oder der Tour. Und das sind dann schon auch größere Aktivierungen mit oftmals einer ja, zweistellige Anzahl an Creatern, auch teilweise größeren Creatern dabei, über mehrere Wochen, Monate in Flights. Und das hat dementsprechend schon ordentlich Bass. Also auch, und geht dann auch über, weit über TikTok hinaus. Und ist coolerweise auch sehr oft erfolgreich. Also wir haben auch sehr oft Benchmarks. Also im Kontext zu anderen Kampagnen meine ich das. Also jetzt nicht so, wir sind so toll, sondern wie funktioniert das eigentlich zu dem, was Unternehmen sonst so machen auf Social Media? Und gerade wenn es größere Unternehmen sind, die mehrere Marken haben, dann können die auch intern A/B testen. Was funktioniert eigentlich? Also wie funktioniert das, was ihr macht, eigentlich im Vergleich zu anderen Aktivierungen, die wir machen? Und das ist natürlich super spannend.
Ist das auch was, wo Infludata dann reinspielt?
Beim Reporting schon, ja. Okay. Also es hilft natürlich bei Sentiment-Analysen, die machen wir mittlerweile durch Infludata und AI unterstützt, weil wir durch Infludata alle Kommentare crawlen und auf Basis dessen dann das Sentiment viel einfacher oder automatisiert generieren können. Und das hilft uns im Reporting und im Sourcing natürlich. Also welche Creator trenden gerade, bevor sie vielleicht auch mal im Management sind und sich die Preise erhöhen, das wissen wir auch aus eigener Erfahrung. Das heißt, diese Rising Stars zu identifizieren. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Follower nicht mehr so eine Relevanz haben, aber auch Creator mit weniger Followern gerade echt einen Hype haben können, weil sie ein bestimmtes Thema haben, das gerade viral geht. Und die zu identifizieren, dafür hilft Infodata natürlich massiv. Und das wiederum senkt dann die Einkaufspreise und verbessert die Performance der Kampagne, weil wir den Cost per Diffuser insgesamt senken und die TKPs im Einkauf der Creator senken können und so weiter. Aber das ist ein großes Feld, also 45% des Umsatzes, dann nochmal ungefähr 45% durch das Artist Management. Da haben wir dann ein Fixum von in der Regel 25% Beteiligung an den Umsätzen der Creator, betreuen die aber ganzheitlich und managen Creator auch nur exklusiv. Und dann sind wir dann auch involviert, anderes wie Produktentwicklung, Umsetzung, Vermarktung, mit dem Schreiben von Büchern und so weiter. Und die anderen 10% sind Awards und Neugeschäft. Das wird sich dann in den nächsten Jahren verändern. Das Ratio wird deutlich breiter. Ja, wir haben einen Tag vor der...
Normalerweise ist das nur ein Riesenkostenfaktor bei anderen Agenturen.
Ja, was auch.
Frag für Freund, deswegen.
Ja, also wir haben da schon ambitionierte Ziele, dass wir das nächstes Jahr break-even oder profitabel hinbekommen. Aber im letzten Jahr war es dann schon, kann ich auch offen sagen, was ein dickes Invest. Wir haben einen Tag vor der OMR die 916 Awards umgesetzt und das hat uns knapp 600.000 Euro gekostet mit internen Kosten. Also das war ein dicker Brocken. Und wir haben einen Bruchteil dessen umgesetzt beim ersten Mal, weil es natürlich auch nicht so einfach ist, jemanden Pitch Deck zu verkaufen. Ey, vertrau mir, Brudi, das wird gut.
Ja.
Das ist natürlich dieses Jahr deutlich einfacher, weil wir sagen können, hey, das hat zig Millionen Views generiert. Alle Medien waren da, also von Tagesschau über bis Bild, NDR, Germany's Next Topmodel, ProSieben. Es war also wirklich wild. Und die Tages haben die sich am Ende noch einladen wollen. Also wir mussten gar nicht proaktiv rausgehen, sondern wir verstanden, okay, irgendwie wird das groß, was ihr da macht. Waren auch alle Gewinner da, also Stefano Zarella, Rezo, 24 Tim, natürlich auch Herr Anwalt und Co. Malte Zierden hat einen Award gewonnen. Also es hat richtig gut funktioniert und deshalb glauben wir, kriegen wir es nächstes Jahr besser hin.
Aber ich finde es ein tolles Beispiel. Ich hatte das auch, als ich mit Philipp Westermeier den Podcast aufgenommen habe, der ist schon eine Weile her, da hat er auch gesagt, mit Blick auf Agenturen, dass Unternehmen, und dazu gehören ja auch Agenturen, sich unbedingt eigene Plattformen aufbauen sollten. Damit sind jetzt nicht Social-Media-Plattformen gemeint, sondern eben Kommunikationsplattformen, eine eigene Markenplattform, eine eigene Community zu Themen. Und dein Award ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. What's Next Agencies ist ein Beispiel. Also Plattformen dieser Art helfen total, dass du auch eine unique Community hast, also für ein Thema, für das du stehst und so. Deswegen finde ich es interessant zu sagen, es ist dann perspektivisch nicht nur ein Kostfaktor, sondern bei dir wird es auch wirklich ein hoffentlich relevanter Umsatzbeiträger auch sein.
Ja, also das wäre schön.
Fingers crossed.
Wenn es am Ende Break-Even ist, leicht defizitär, dann ist das, glaube ich, auch okay, weil ich schon daran glaube, dass es sich am Ende gegenseitig befeuert und wir es ein Stück weit auch verstehen als unsere Mission, dass wir zeigen, was da eigentlich passiert auf dem Smartphone. Und dass man innerhalb von wenigen Sekunden, noch nicht mal Minuten, wirklich wenigen Sekunden gute Geschichten erzählen kann und damit auch was bewirkt bei der Audience, aber auch im Marketing. Also von den 16 Awards können wir auch 6 Brands. Das ist ein bisschen unser Mantra, unsere Mission und meine vielleicht auch naive Philosophie ist, dass wenn wir den Markt educaten, ohne dogmatisch zu sein oder da Fingerpointing zu betreiben, sondern eher so, hey, da sind echt ganz viele, die ganz tolle Arbeit machen, nicht nur wir, dann kommt auch viel Gutes zurück, weil die Bubble einen dann auch als relevanten Player wahrnimmt und man ja auch super oft zusammenarbeitet mit Agenturen. Also ich habe da nie in Ellbogen gedacht. Der Markt ist so groß und es ist Wachstumsmarkt. Also Ich glaube halt eher, dass es unsere gemeinsame Herausforderung ist, zu überlegen, wie educaten wir Marken dahin, zu verstehen, was da gerade passiert und uns mehr zu vertrauen, dorthin zu investieren, und dann profitiert am Ende auch der gesamte Markt. Und
deshalb finde ich spannend, dass du das gesagt hast. Also erstmal wachsender Markt, ich glaube, das hören die Agenturen gerne, aber ich glaube, es ist ja vor allem auf dein Segment bezogen, ne, wo wahnsinnig viel Bewegung auch drin ist. Interessant ist aber auch, und so ist ja auch ein Modell beispielsweise bei vielen Social-First-Agenturen oder Line, Charles & Charlotte, Just Add Sugar, die arbeiten sehr eng mit, ich sag mal, den etablierten Agenturen zusammen, aber auch untereinander, der Kollektivgedanke. Wie ist das bei euch? Also seid ihr auch Teil unterschiedlicher Agenturkollektive, die ihr euch selber sucht? Sind die jeweils vom, sag ich mal, Kunden vorgegeben?
Ja, das kommt vor. Ich muss gestehen, dass es nicht immer gut funktioniert. Das hängt immer davon ab, welche Agenturen da dabei sind. Aber je mehr Schnittstellen, umso komplexer wird es auch, ne? Also es steigt ja exponentiell, je mehr Schnittstellen dabei sind, die Notwendigkeit miteinander zu kommunizieren. Und in der Vergangenheit war es schon so, es gab Ausnahmen, aber es war schon oft so, dass wenn große Agenturen dann im Lead waren, bei den ganz großen Marken, für die wir arbeiten, und dann keine direkte Schnittstelle möglich war oder von den Agenturen unterbunden wurde, dass es sehr, sehr schnell fusselig wurde, weil wir dann am Ende das Gefühl hatten, wir übersetzen Konzepte, die nicht mehr wirklich.
Ihr macht eine Solo-Adaption der,
genau,
Idee.
Ja, ja. Genau. Und unsere Überzeugung ist ja eigentlich, und das sage ich jetzt gar nicht, um unsere Dienstleistung zu verkaufen, sondern weil wir sehen, es funktioniert am besten, dass man nicht mehr für, sag ich mal ganz klassisch, für CV konzipiert und dann überlegt, wie brechen wir diese Idee jetzt runter auf Social. Das funktioniert halt schon lange nicht mehr. Sondern eher überlegen könnte, was funktioniert bei der Community, und dann übersetzen wir das in bestimmte Formate oder Plattformen oder wie auch immer. Und dann glauben wir, dann kann der umgekehrte Weg deutlich performanter sein. Was könnten wir dann konzipieren für Social Media? Und dann überlegen, okay, wie funktioniert das in TV? Und ich habe das Beispiel mit der Anwalt gebracht und TV, weil ich schon glaube, dass so eine Konzeption noch funktionieren würde, plattformübergreifend.
Ich glaube auch, es ist ja immer so die Diskussion, ist es jetzt Social First oder sind es die Mediaagenturen? Wer ist es eigentlich? Und ich finde es ganz interessant, weil wir immer uns um Protagonisten der Branche reden, wer den Hut auf hat. Und ich habe kürzlich gelesen, Idea First als Ansatz zu wählen. So, das mag ich sehr, und ich finde das eigentlich auch eine schöne Konklusion aus dem Talk. Ich nehme mit, Opportunity Driven als Geschäftsmodell, mag ich. Und Adi, ich sag dir tausend Dank für die tolle Inspiration.
Danke dir, Kim, für die Einladung.
A Hype 1000 Production.